Bier. Das ist doch Bier. Meine Fresse. Ich glaube, das halte ich nicht aus. Sie haben Bier. Da kommen schon die Ratten und klauen mein Bier.
Hey, ihr da! Wartet! Hebt mir ein Bier auf! Ich will auch was! Ich will auch ein Bier! Hebt mir ein Bier auf! Ich will auch was! Ich will auch was saufen! Ich will... Bitte, bitte gebt mir auch ein Bier!
Die Bar ist schon geschlossen.
Scheiß auf Bouldern, wir haben das geilste Hobby. Hier sind die Männer, die auf Videos starren, euer Trash-Film-Podcast. Bei mir ist der American Cyborg Terminator 2000. Hi.
Grüße aus der Zukunft. Uns ist gerade wieder eingefallen, dass ich ja eigentlich mal eine Catchphrase hatte, die ich dann eigentlich, weil ich Wiederholungen nicht so geil finde, irgendwann mal nicht mehr gebracht habe. Aber ist so.
Die Leute lieben Wiederholungen.
Ach, Mann, ey.
Ich glaube schon, ja. Also ja. Irgendwann freust du dich dann auch drauf, dass du die Musik des Podcasts hörst zum Beispiel, ne?
Ja, oder jede Simpsons-Folge oder How I Met Your Mother oder was war das noch, hier Big Bang Theory mitsprechen kannst, ne?
Nee, das hat mich übrigens letztes Mal gefreut, oder was war das letztes Mal? Ich glaube, das war zu unserer Folge 50, das war ja unsere erste Zoom-Live-Show. Als die Titelmelodie kam, habe ich gesehen, wie der dir so noch mitgewippt hat. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, nach fast 5 Jahren hat diese Melodie immer noch ihre Freunde. Ja, ja, das nur nebenbei.
Surfrock ist ja auch geil, ne?
Ja. Ja, warum sind wir denn heute hier?
Ja, Ankündigungen. Wir haben Großes zu berichten. Vor 5 Jahren hatten wir die Schnapsidee, aus unserem kleinen Familienblog einen kleinen Familienpodcast zu machen. Und seitdem haben wir alle Handvoll Arbeit gehabt, sind aber jetzt auch schon 5 Jahre dabei, weil das hat uns ja nicht aufgehalten. Jeden Monat eine Folge, zumindest versuchen wir es, sind wir für euch da. Und das gehört gefeiert.
Richtig. Und da, ja, die Pandemie ist immer noch da, deswegen feiern wir wieder über Zoom. Was machen wir? Ja, wir wollen mit euch einen Film gucken und besprechen, den wir hier und da über 5 Jahre immer wieder mal so angeteasert haben, dass es einer unserer Lieblingsfilme ist.
Ist es. Also wenn du mich nach den Top 5 fragst oder wenn ich die Top 5 benennen muss, ist der mit dabei. Den könnte ich 1000 Mal gucken und er ist immer noch nicht langweilig.
Ja, ich bin großer Hoffnung, dass wir nicht die Einzigen sind, die den mögen werden. Das war meine Befürchtung. Aber wir werden einen Gast haben. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Der hat sich den Film auch schon reingezogen und er fand den auch richtig gut. Also entweder haben wir schon wieder Schlangenbeschwörer so lange auf unserer Flöte gespielt, bis er nach unserem Pfeifender getanzt hat.
Willkommen im Hypnose-Podcast, ja.
Oder der ist wirklich gut. Aber jetzt, ja, ich habe ja schon so einen Zeh in das große Becken des Internets gehalten und anscheinend kommt der Film noch besser weg, als ich dachte. Also der wird von einigen Leuten als ein Kleinod bezeichnet, das kein Schwein kennt. Und ihr könnt dabei sein. Aber ja, wie kann man denn dabei sein?
Genau, wie beim letzten Mal, und du hast es gerade schon gesagt, werden wir uns in Zoom treffen. Das hat ja jetzt durch die ganzen Homeoffice-Zeiten und Videokonferenzen hoffentlich auch schon irgendwie Verbreitung gefunden. Und ihr habt die App schon alle installiert. Wer nicht die App installiert hat, kann das machen auf sein iPad, iPhone, ach nee, wie heißt das denn? Nee, Smartphone, Tablet oder Computer. So, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, solange die uns nicht bezahlen. Und genau, wenn ihr diese Zoom-App habt, dann gibt es da so einen Button, Meeting teilnehmen. Und das macht ihr bitte am 31. Juli 2021 um 20 Uhr abends, weil morgens saufen ist ungeil.
Das kommt von dir.
Ja. Genau, und wenn ihr dann auf diesen Button Teilnehmen geklickt habt, müsst ihr da so eine Meeting-ID eingeben. Die Meeting-ID ist 963-7208-5239. Ich wiederhole nochmal zum Notieren. Die 9, die 6, die 3, die 7, die 2, die 0, die 8, die 5, die 2, die 3 und die 9 ist die Zusatzzahl. Also am Schluss 5239. Das Kennwort ist Tüte. Kleines T-U-E-T-E.
Ja, woher das kommt, das wissen die Eingeweihten schon. Irgendwann müssen wir auch mal diese ganzen Sondersendungen, die wir jetzt für die Live-Shows gebastelt haben, hintereinander schneiden. Dann hat man eigentlich schon wieder eine eigene Folge. Ich glaube, eine dieser Sondersendungen haben wir mal auf unser Bonusmaterial, auf unserer Homepage gepackt, mdavs.de. Martha, Dora, Anton, Viktor, Siegfried. Da gibt es nicht nur dieses geile Bonusmaterial, da sind wirklich schöne Sachen bei. Da gibt es nicht nur andere Podcasts, da gibt es auch unseren Blog und da werdet ihr diese Infos auch nochmal finden, ein paar Tage vorher, nehme ich an.
Ja, wenn euch langweilig ist, wir haben den Blog zu unserer Skorbut- und Diphtheriezeit mit ganz vielen Links und Videos vollgeballert. Also auch wenn ihr auf der Arbeit mal Langeweile habt, könnt ihr da drauf gehen und Spaß haben.
Ja, Stunden. Da du es gerade sagst, es gibt ja, wenn ich den Statistiken vertrauen darf, immer noch sehr, sehr viele unserer Hörer, die die Skorpion- und Batterieshow, beziehungsweise die Skorbut- und Diphtherieshow, noch nicht kennen. Und deswegen, nach dem Abspann, packe ich euch einfach mal einen Ausschnitt, damit ihr mal selber hören könnt, was ihr bislang verpasst habt. Und ich sage ja immer, das ist eigentlich mein bester Podcast.
Bitte was?
Ja, ich finde schon. Also,
nicht die Männer, die auf Videos starren?
Männer, die auf Videos starren, ist super. Aber die große Kunst geht bei der Skorpion- und Batterieshow ab.
Gut.
Die Leute sollen das doch hören, du Arschloch.
Ach so, ja, toller Podcast, ja, aber ja, besonders wenn ich dabei bin.
Ja, und das warst du ja jetzt nun häufiger.
Ja.
Ja, also es gibt einen Ausschnitt, könnt ihr reinhören. Ich freue mich, wenn ihr vorbeihört. Ja, und es wird Überraschungen geben bei unserer Live-Show. Einige.
Ja.
Also nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur drei. Es sind mindestens vier Überraschungen, die wir da offen. Ja, wir werden die aus dem Sack zaubern und es wird auch was zu gewinnen geben. Wir haben schon einen Beitrag von einem Hörer bekommen, der sich übrigens gewaschen hat. Du hast ihn ja auch vorhin schon gehört.
Ja, alle Daumen hoch.
Ja. Und ja, wer uns eine Geburtstagsgrüße schickt, jetzt mehr als Hallo oder ins Mikrofon rülpsen, muss es ein bisschen schon sein. Also lasst eure Kreativität mal freien Lauf. Und dann schickt uns Geburtstagsgrüße. Und wenn wir mehr als vier erhalten, dann ja, dann verlosen wir halt unter allen Einsendungen. Aber das wird ja eher nicht passieren. Wie gesagt, wir haben erst einen Beitrag und ich fürchte, es bleibt dabei. Aber gucken wir mal.
Ja, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn irgendwer noch da draußen, der uns hört oder die uns hört, uns ein paar nette Worte rüberschickt, weil sonst bleiben wir auf den Geschenken sitzen und müssen uns damit einreiben, währenddessen wir unter der Dusche stehen.
Ja, aber wir sind ja nicht nur da, um euch irgendwie jetzt hier die große Werbebotschaft zu überbringen oder auf Knien anzubetteln, dass ihr doch bitte zu unserer Live-Show kommt. Wir haben auch unseren Stolz. Und auch unseren Stolz als Unterhalter. Und deswegen haben wir gesagt, wir unterhalten euch auch ein bisschen. Wir haben ja neulich erzählt in unserer Folge über Videospiele für Trashfilmfans, dass wir die Zeit genutzt haben, mal Filme zu gucken, die nichts mit dem Podcast zu tun haben. Einfach so, weil wir es wollen. Und jetzt haben sie doch mit dem Podcast zu tun, denn die hauen wir jetzt raus.
Ja, aber es war eine geile Zeit. Also irgendwie mal irgendwie einfach Filme gucken.
Ja, man muss ja bedenken, wir haben ja seit dem ersten Jahr nie wirklich Urlaub gemacht, ne?
Nö, ach, das können andere Podcaster machen, die das irgendwie
ja, aus... Ja, wir hätten ja auch, ja, wenn wir schlau wären, würden wir vorproduzieren, ne? Aber dafür sind wir zu doof.
Ja, wie gesagt, es kostet ja auch immer Zeit, so 10 Filme für eine Serie, für eine Folge zu gucken und dann auch irgendwie zu recherchieren. Ah, ja, vielleicht ein paar seichte Themen irgendwann mal vorproduzieren.
Ja, also irgendwas finden wir da schon. Mal gucken. Also wir haben ja noch nie wirklich Urlaub gemacht und deswegen dieses einfach nur Filme gucken, so aus der Lust heraus, das kennen wir ja gar nicht mehr. Ja, war schön. Was hast du denn geguckt?
Ich habe mich auf Serien gestürzt. Und zwar ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich mal alle japanischen Gummi-Dinosaurier-Freunde unter euch da draußen mal bespaßen kann, weil das war bei uns noch gar kein Thema.
Ja, Grüße an Markus.
Ja, genau. Und zwar habe ich zwei Serien geguckt, beide bei Netflix. Ich hab's, ja, ihr könnt es bei Netflix sehen. Ich bin um Netflix drumherum geschifft, weil ich mir Netflix einfach nicht leisten kann. So. Aber es geht um Kaijus, wie die Kinder heute sagen. Wir haben damals gesagt, einfach Monster oder sowas, ne?
Ja.
Ja. Die erste Serie ist Pacific Rim, The Black. Es ist eine Animationsserie ja, zu Pacific Rim. Und es ist, muss ich sagen, die bessere Fortsetzung. Also der zweite Realfilm, Pacific Rim Uprising, der hat mich so gar nicht gepackt. Irgendwie war der auch billiger produziert, wobei eigentlich sollte uns das ja liegen. Aber mehr richtig hat diese Serie gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, wenn sie die Story der Serie einfach in den Film gepackt hätten, dann hätten sie einen guten zweiten Teil gehabt. Aber sei es drum, so habt ihr eine gute Serie. Ja, die erste Staffel ist durch. Die ist erschienen, ich glaube, im März diesen Jahres. Jede Folge hat so 30 Minuten und es gab, schlag mich tot, ich glaube, so 8 bis 10 Folgen. Aber worum geht's? Das Ganze spielt in Australien. Grüße nach Australien. Und dieser ganze Kontinent wurde von den Kaijus halt überrannt, ne? Und die Menschen konnten sich nicht darauf vorbereiten, die mussten dann ganz schnell evakuiert werden. Und die Jäger, das sind ja die großen Roboter bei Pacific Rim, die dann gegen die Kaijus kämpfen, da ins Feld geschickt werden, die haben dann versucht halt, diese Evakuierung noch zu decken. Unter anderem dann auch zwei Jägerpiloten, da müssen ja immer 2 bis 3 drin sein, die ihre Gehirnhälften synchronisieren. Und die hatten aber auch 2 kleine Kinder dabei und die mussten sie dann halt absetzen, weil sie dann gesagt haben, wir müssen jetzt, Mutti und Papi müssen jetzt arbeiten. Ne? Und die setzen sie dann da in Australien irgendwie in der Wüste in so einer Ecke da ab und stampfen dann mit ihren Roboter los, um Monster zu boxen. So, das ist so mit der Anfang der Serie. Und dann gibt's halt einen Zeitsprung und nach 5 Jahren oder sowas sitzen die beiden Kinder da immer noch. Also die Eltern sind nie zurückgekommen, um die Kinder abzuholen. Und irgendwann.
Die haben da 5 Jahre rumgesessen. Was haben die denn? Waren die mal auf dem Klo?
Ja, die haben da schon irgendwie etwas getüttelt, Steine geworfen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, das ist ja wie die ersten Jahre von Jesus, das weiß man nicht so genau. Ist aber für die Story auch unerheblich, ne? Aber nach 5 Jahren haben sie sich dann doch mal gedacht, jetzt lass uns doch mal irgendwie hier abhauen, wird langweilig, ne? Ich glaube, sie sind dann unterwegs nach Sydney. Und was kommt, ist dann halt so ein bisschen Road-Movie. Also sie müssen dann halt von A nach B kommen, währenddessen halt der ganze Kontinent voller Monster da rumkrabbelt. Und das ist eigentlich ganz spannend und schön gemacht, ne? Und auch schön gezeichnet. Ich hatte da meinen Spaß mit. Wie gesagt, nach der ersten Staffel, das Ende war offen. Ich denke, es wird noch eine zweite Staffel Minimum kommen. Ja, am Ende wird es ein bisschen abgespaced, also nicht mehr so bodenständig. Aber man konnte es trotzdem gut gucken. Die treffen auch noch mal auf so eine marodierende Bande, wie bei Mad Max oder sowas. Nicht ganz so lederrockig.
Ja, klar, ist ja Australien.
Genau. Und die Folge hat halt, also die Serie hat halt ziemlich viel richtig gemacht, muss ich sagen. Und beflügelt davon habe ich dann sofort die zweite Serie hinterher geschoben. Und zwar ist das Godzilla Singular Point. Auch bei Netflix, auch ich glaube im April diesen Jahres dann erschienen. Kurz danach, 13 Folgen auch. Und auch da muss ich sagen, im Vergleich zu den letzten Godzilla-Filmen, alles richtig gemacht bisher. Also ich hab gerade nur 4 Folgen davon gesehen. Aber irgendwie ist es doch spannend und hat einen komplett neuen Ansatz. Ne? Weil das Hauptaugenmerk ist erstmal nicht auf irgendwelche Monster, auf Action, auf ich zertrampel oder große Special Effects und auf das Militär gelegt. Und das sind halt die 3 Punkte, die ich in den letzten Filmen halt, die mir ziemlich auf den Keks gingen. Also du hast nur, oh, hier die geilen Panzer schießen jetzt auf das Monster und dann explodiert da was. Und was dabei verloren geht, ist halt, was ich meine, auch früher irgendwie mehr oder zumindest ein bisschen mehr Augenmerk hatte, das waren halt Stories von Japanern, von Charakteren, die da noch rumlaufen. Ne? Und so auch hier, es fängt an mit, das ist so ein Elektronikladen. Da arbeitet so ein alter Mann und er hat zwei Angestellte, die fahren dann so rum und reparieren also einen Krempel. Und eines Abends empfangen sie dann halt ein merkwürdiges Signal, was aus irgendwie so einem ganz abgelegenen, runtergerockten Haus auf so einer Klippe kommt. Und da finden sie dann auch so, also das ist sehr mysteriös auch irgendwie, ne? Und dann finden sie dann auch so einen Geheimraum und da ist dann halt irgendwie so ein komischer Rekorder. Und da spielt dann halt so eine japanische Musik, da so zwei Frauen singen da so einen Schlager. Ne? Und da wissen Godzilla-Fans schon oder können vermuten, ich weiß es selber noch nicht, in welche Richtung das geht. So, die drei von der Elektrowerkstatt, die sind schon mal halt mit die Hauptcharaktere. Und dann gibt es aber noch eine Studentin, die dann auch dahin geschickt wird von ihrem Professor. Die soll das dann auch untersuchen. Und dann gibt es halt noch diese so irgendwie so einen Untergrundkomplex, wo sie dann halt da irgendwie hingeht. Und da sind dann auch irgendwelche Leute, die irgendwas verwalten. Und sie sollen die beraten, weil da irgendwie auch merkwürdige Wellen ankommen. Ne? Also das ist so ein bisschen mehr wie so, ja, weiß ich nicht, so Mystery, ne? Wir untersuchen halt ein merkwürdiges Phänomen. Und erstmal gar keine Monster, ne? Das ist das Schöne. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge taucht dann ein Rodan auf. Und ich sage halt ein Rodan, weil hinterher kommen noch mehr Rodans. Da werden die Leute jetzt auch aufschreien, oh, warum gibt's denn da mehr als einen von?
Ist doch egal, Rodan ist der geilste.
Nein, aber das ist auch wirklich Kanon. Rodan ist ja zum ersten Mal, ich glaube 1956 im Film Die fliegenden Monster von Osaka, war, glaube ich, der deutsche Titel, nagel mich nicht auf den englischen oder den japanischen fest. Und da gab es auch mehr als einen Rodan. Ich glaube, einer stirbt da sogar. Und auch in dieser Fernsehserie tauchen dann mehr Rodane auf. Ist das der Plural? Weiß ich nicht. Und dann siehst du aber, dass dieser komische, verschrobene alte Mann, der diese Elektrowerkstatt hat, der in dieser Elektrowerkstatt einen Roboter zusammenzimmert, nämlich Jet Jaguar. Jetzt den Song einspielen.
Hito ga tsukutta roboto dakedo Jet Jaga yatta de Jaga Yuke yuke hei wa o mamoru tame minna mo odoroku yuki o miseru Godzilla to Jaga de punch punch.
Nein, der Song kommt nicht in der Serie vor, aber ich liebe den Jet Jaguar Song.
Ja, natürlich. Das ist normal.
Genau. Und wie gesagt, es passiert eine Menge nebenbei. Es passiert also du weißt auch überhaupt nicht, was los ist. Sehr mysteriös alles. Ich bin bis jetzt sehr unterhalten und werde es auf jeden Fall zu Ende gucken und kann es auch nur empfehlen, mal reinzugucken. Also gib der Sache mal eine Chance. Das ist auch im Anime-Style gemacht. Und das war das japanische Animationsstudio Bones, die auch schon den Cowboy Bebop Kinofilm gemacht haben. Also da wisst ihr ungefähr, wo ihr es ungefähr von den Zeichnungen her irgendwie einordnen könnt. Also sind jetzt auch nicht die schlechtesten Zeichnungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht oder macht mir gerade noch sehr viel Spaß. Guckt mal rein, schlimmer als irgendwelche amerikanischen Godzilla-Verfilmungen oder jetzt irgendwie ich habe ja schon Panik vor dieser Godzilla, vor der Neuverfilmung von King Kong gegen Godzilla oder Godzilla gegen King Kong.
Ja, gucke ich schon gar nicht mehr.
Nee, ich habe auf die neuen Verfilmungen echt keinen Bock mehr. Alles, was nach dieser Millennium, nach dem Millennium oder der Millennium-Ära von Godzilla kam, das hat mich alles nicht mehr gepackt. Aber dazu laden wir uns vielleicht mal den Markus ein und sprechen über das ganze Genre mal in einer Folge oder in Zweiteiler, Dreiteiler, Vierteiler, Fünfteiler.
Zeit wird's, das stimmt.
Ja.
Also beides bei Netflix, beides Anime-Style, beides Empfehlung, ne?
Volle Kanne, ja.
Ich muss sagen, ich mochte ja auch mit Abstrichen die alte Godzilla-Zeichentrickserie zu dem US-Godzilla schon mehr als den Film. Das ist jetzt kein großes Kunststück, aber ich fand die eigentlich ganz in Ordnung. Und da gab es auch diese Zeichentrickserie zu Man in Black. Die fand ich auch besser als den Film und die war eigentlich sogar recht stilsicher, ne?
Ja, das war überraschend, wie gut die Animationsserie war, ne? Also kannst du nichts gegen sagen. Ich glaube, zur gleichen Zeit lief dann auch Extreme Ghostbusters. Das war auch so ein, ich glaube, nicht gern geliebtes Reboot der alten Ghostbusters Zeichentrickserie. Auch die fand ich eigentlich vom Ansatz her ganz gut.
Ja, der Ansatz war okay, aber nee, die mochte ich tatsächlich nicht. Ja, was habe ich gesehen? Also ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. Es ist ja bekannt, dass ich Mortal Kombat-Fan bin. Und ja, ein neuer Film kam raus. Es ist tatsächlich passiert. Er kam raus und er ist meiner Meinung nach tatsächlich gut. Er spaltet ja so ein bisschen. Im Großen und Ganzen sind die Leute, glaube ich, aber zufrieden damit. Es gibt ein paar, die finden ihn scheiße. Ich gehöre zu der Front, die den gut findet. Er hat zwei, drei Probleme, in Anführungszeichen, aber das sind Sachen, über die kannst du entweder hinwegsehen oder nicht. Und mir ist es als Mortal Kombat-Fan auch gelungen. Das erste Problem ist, dass Mortal Kombat, dieses Tournament, dazu kommt es in dem Film gar nicht. Wir erleben sozusagen die Geschichte davor. Da gibt es diesen Typen, der hat so dieses Drachen-Birthmark. Und wenn du das hast, wirst du zum Turnier eingeladen werden. Das weiß natürlich auch Shang Tsung und deswegen lässt der von seinen Killern, allen voran Sub-Zero, die Leute ausschalten, die dort teilnehmen werden. Und ja, Sonya Blade und Jax, die sind auf Seiten der Amerikaner dran, rauszufinden, was es mit diesem Birthmark und diesen komischen übernatürlichen Killern auf sich hat. Und dann finden sie irgendwann auch diesen Typen. Und ja, wie es so kommt, wird er dann halt Terminator-Style von Sub-Zero gejagt und schließt sich irgendwann dann Sonya und Jax an und so geht es weiter. Und ja, irgendwann trifft man natürlich Raiden, Liu Kang etc. und trainiert für das Mortal Kombat, zu dem es im ersten Film dann nicht kommt. Das ist auch ein bisschen das Problem. Der Film geht saustark los. Also die Pre-Title-Sequenz, wo wir... Ja, da sehen wir quasi, Scorpions Dorf wird angegriffen von Sub-Zeros Clan. Hammermäßig, fand ich richtig super. Der Showdown ist okay. Wir leben ja in einer Ära, wo der Showdown häufig ist, dass man mit irgendwelchen komischen Energiestrahlen aufeinander ballert und dann die Liebe gewinnt, sozusagen. Das ist da Gott sei Dank nicht so. Der Film ist auch echt brutal. Er hat die Fatalities, das hat er dem alten Film voraus, dass er jetzt wirklich brutal ist. Die Effekte sind auch überraschend gut dafür, dass der wahrscheinlich alles in einem doch recht low budget war. Bis auf so ein, zwei Sachen lässt er sich da nichts zu Schulden kommen. Ich finde ihn auch gut besetzt, natürlich. Wenn man sagt, ich will aber nur Christopher Lambert, dann hat man ein Problem, weil die Asiaten sind jetzt auch mit Asiaten besetzt. Aber meiner Meinung nach gut. Sogar so gut, dass Liu Kang ein bisschen unsympathisch ist. Das finde ich nämlich gut, denn ich finde der Held eines Prügelspiels ist immer meiner Meinung nach der beschissenste Charakter und die mochte ich nie. Ich mochte Ryu nicht, ich mochte Liu Kang nicht. Sag mir noch mal, ja, bei Tekken sowieso.
Ja, hey, hallo, Shang Tsung.
Ja, Shang Tsung ist ja der Bösewicht.
Ja, aber trotzdem ist er cool.
Ja, aber der Goody Two Shoes dieser Spiele ist immer scheiße. Ja, dann gibt es so ein kleines Problem. Sie haben versucht, eine Erklärung für die übernatürlichen Kräfte der Kämpfer zu finden. Hätten sie einfach sein lassen.
Ich wollte gerade sagen, pappelapapp, einfach drüber weggehen.
Und der größte Fehler des Films ist, Johnny Cage ist nicht dabei. Da denkt man, aha, ich brauche doch einen Comic Relief. Aber zum Glück gibt es Kano, der diesen Film eigentlich rettet. Daher, wir noch Gruß auch an Australien. Ich glaube, der war Australier in dem Film. War auf jeden Fall super. Kano in dem Film, richtig geil.
Hast du denn, also du hast ja jetzt gesagt, das wäre einigermaßen erfolgreich, ne? Hast du denn das Gefühl, dass da vielleicht noch eine Fortsetzung kommt oder was?
Ich hoffe es. Also das Tournament ist auf jeden Fall fällig im nächsten Teil. Weil dann da kommt ja auch ein neues Ensemble, ne? Weil wie es Mortal Kombat ist, da sterben Leute. Und da hast du gesehen, sie haben so ein bisschen die zweite Garde, die man gut abknallen kann, nach vorne geschoben. Da kommt, ach Gott, ich komme jetzt gerade nicht mal auf den Namen. Nitara heißt sie, glaube ich. Das war so eine Frau mit Flügeln. Die kam, glaube ich, das erste Mal bei Deadly Alliance vor oder so. Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Aber die trifft dann auf Kung Laos Hut und das ist Chef's Kiss.
Also, wie hieß der Indianer? Irgendwie Nightwolf oder so?
Nightwolf, ja, der kommt noch nicht vor. Also ein paar gute Standards, aber auch so ein paar Leute, die hättest du jetzt erstmal nicht gesetzt, vielleicht im ersten Film. Kabal kommt noch vor, Melina, die fand ich sehr cool übrigens. Das sah auch cool aus, fand ich. Vielleicht bin ich da auch alleine mit. Aber egal, Mortal Kombat 2021, ich fand den gut, guck den ruhig. Dann habe ich aber auch gesehen, Mortal Kombat Jetzt habe ich mir gar nicht den Untertitel gemerkt. Ich glaube, der heißt Revenge of Scorpion oder Scorpion's Revenge. Das ist ein Animationsfilm, der ist ein Jahr oder so davor erschienen. Ja, ich weiß.
Ich muss lachen, aber können wir gleich drüber reden.
Ja, ein bisschen eigenwilliger Zeichenstil, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist der Film auch richtig gut. Und einige sagen, von den beiden Mortal Kombat-Filmen, die in den letzten Jahren rauskommen, ist das der bessere. Und das ist eine total okay Meinung, die kann man auf jeden Fall so vertreten. Der Anfang beider Filme ist sogar vergleichbar. Die beginnen beide mit dem Angriff auf Scorpions Dorf. In diesem Animationsfilm ist Scorpion also auch sozusagen Hauptcharakter, was nicht heißt, dass man nicht auch bei Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade und so abhängt. Das kommt auch schon alles vor. Aber storytechnisch haben die schon ein paar Gemeinsamkeiten, nur dass es da auch schon ein bisschen Tournament gibt. Und da ist jetzt auch der Trailer gekommen für die Fortsetzung. Also dieser Animationsfilm wird auf jeden Fall fortgesetzt oder die kommt bald raus, glaube ich sogar. Auch recht brutal. Also der ist auch zu Recht ab 18. Auch gucken. Also volle Dröhnung Mortal Kombat geben.
Ja, nicht gucken, der alte Animationsfilm.
The Journey Begins. Ja. And ends right here. Ja, war so richtig scheiße. Eigentlich, mittlerweile sind es genug Filme, dass wir eine eigene Mortal Kombat-Folge machen könnten, wenn wir wollten.
Ja, wenn du die Videospiele auch noch mit reinnimmst, ne?
Brauchst du nicht mal.
Echt?
Es gibt Mortal Kombat 1 und 2, den alten, dann gibt es jetzt den neuen. Zwei Animationsfilme.
Ja. Ich mochte die Real-Fernsehserie, genau.
Die Real-Fernsehserie. Hat sich einiges angesammelt.
Vor allem, da war Raiden auch total versoffen, ne? Das war gut.
Ja.
Sehr sympathisch.
Dann habe ich noch gesehen, den packe ich jetzt mal so in die Mitte, weil wahrscheinlich interessiert das die meisten Leute nicht, aber ich fand den überraschend gut, ehrlich gesagt. SAS Red Notice, also SAS Special Air Service, das heißt das, glaube ich, ne? Diese englische Spezialeinheit.
Jo, ich muss es wissen, ich sitze immer am Tresen in der Kneipe mit einem ehemaligen SAS-Soldaten. Ja, tolle Storys. Kann ich auch irgendwann mal erzählen.
Und ja, der Film geht los mit einer Söldnertruppe, die in Georgien für den Bau einer Pipeline ein ganzes Dorf kalt macht. Nur leider entkommt jemand und hat das mit dem Handy gefilmt. Und dieses Video gerät ins Internet, sorgt dort für Aufruhr. Und das freut den Premierminister nicht, denn diese Söldner, die in Georgien das Dorf platt gemacht haben, also eine klare Menschenrechtsverletzung, ein Kriegsverbrechen sozusagen, hat der Premierminister einen Auftrag gegeben. Also muss diese Spezialeinheit, die hießen, glaube ich, die Black Sheep, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die müssen auf jeden Fall ausgerottet werden. Ne? Das schaffen sie auch fast, also den Vater der Truppe, das ist eine Vater, Tochter, Bruder und deren Angestellte sozusagen, den Vater kriegen sie, die Tochter aber nicht. Und die sind dann auf Rache. Und dann wird das ein Die Hard Rip-Off im Eurotunnel. Die nehmen nämlich den Zug im Eurotunnel als Geisel und sie haben noch mehr damit vor. Es ist nicht nur eine Geiselnahme. Wie bei Stirb langsam 3 haben sie noch ein Nebending am Laufen, das verrate ich aber noch nicht.
Ist das wie Alarmstufe Rot 2?
Der Zug steht ja im Tunnel.
Ach so, okay.
Aber sie haben sich echt viel einfallen lassen eigentlich für so ein kleines begrenztes Setting. Ich kann da gar nicht meckern. Und wie gesagt, sie haben mit dem Tunnel noch was vor und das hat mich an einen James-Bond-Film erinnert. Ich sage jetzt nicht welchen, weil dann wüsste man, was da abgeht. Wird, glaube ich, auch von vielen gehasst. Die Baroness fand den auch scheiße, ich fand den gut. Da kann man also anscheinend getrennter Meinung sein. Wenn man so ins Internet guckt, kriegt er auch schon seine Verrisse. Weil da auch Ruby Rose mitspielt. Die wird ja von vielen gehasst. Du kennst sie, glaube ich, aus Orange is the New Black. Ich finde die aber cool. Ich finde die tatsächlich cool. Die sieht immer cool aus. Auch in dem Film. Hat auch eine tolle Sterbeszene. Da tut sie dir eigentlich richtig leid, finde ich. Aber egal. Wird vielleicht wegen Ruby Rose auch verrissen. Ich habe bei IMDb nur einmal geguckt. Da wird schon der Film verrissen, weil sie sich als non-binär bezeichnet. Ich behaupte nicht, dass ich weiß, was das heißt. Ehrlich gesagt, da habe ich Nachholbedarf. Aber
warte mal, das hat mit Geschlecht zu tun, ne?
Hat es, ja.
So, und das ist, glaube ich, lineare Geschlecht ist ja entweder, dass es nur männlich oder weiblich gibt und die Leute fühlen sich halt weder komplett männlich noch komplett weiblich. Das ist irgendwas dazwischen.
Ne? Ja, so verstehe ich es auch, aber das hat bestimmt noch einen Haken mehr. Darf man uns gerne auch erklären. Wir sind zwar alte weiße Männer, aber wir lernen noch gern dazu. Ja, also das ist, glaube ich, für manche Leute auch schon Grund genug, den Film scheiße zu finden.
Leute gibt's.
Ja, dann wollte ich den auch noch sehen, weil Sam Heughan spielt damit. Und Sam Heughan hat sich selber als neuer Bond ins Spiel gebracht, was ich eigentlich immer doof finde, wenn sich einer da so selber ins Spiel bringt.
Hat das jemals geklappt?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also es gab so offensichtliche Kandidaten. Roger Moore war damals ein offensichtlicher Kandidat, der ist geworden. Oder Pierce Brosnan war auch einer. Da wusste jeder, der ist ideal und der muss es machen und ist es dann irgendwann auch geworden nach gewisser Verzögerung. Dazu kann man übrigens auch unsere Folge von Live and Let Die Teil 1 hören. Die ist schon draußen. Teil 2 kommt hoffentlich bald bei Im Gehörgang Ihrer Majestät, eurem James Bond Podcast. Naja, auf jeden Fall, Sam Heughan hat sich selber ins Spiel gebracht und Sam Heughan hat auch mal ein Video gepostet. Es gibt ja diese, ich weiß nicht mehr, wie heißt diese Software, die dein Gesicht in Filmszenen packt. Es ist erstaunlich. Da sind auf einmal irgendwelche Leute, die du von Twitter kennst, spielen dabei Gladiator mit oder sowas. Ist halt irgendwie chinesische Scheiße und die lesen dein Gesicht aus. Und
dann können wir unsere Gesichter in das turbogeile Gummiboot schneiden.
Oh, lock mich doch nicht so, bitte. Auf jeden Fall, er hat das gemacht, ich glaube, mit der Mann mit dem goldenen Colt. Weil er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Roger Moore, so um die Augen rum. Und er macht doch die Augenbraue. Und dann habe ich das in dem Film gesehen, wie er das macht. Und er spielt in dem er hat auch einen größeren Landsitz in England. Also er ist irgendwie Adliger, aber auch SAS-Mitglied. Kann ja vielleicht sein, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, man hat ihn so ein bisschen als Adligen gesehen, ein bisschen als Actionheld und ein bisschen hochgezogene Augenbrauen. Und auf einmal habe ich so, gemacht. Ich hätte nichts gegen einen, der mich ein bisschen an Roger Moore erinnert, aber ich bin auch Roger Moore-Fan. Also um den mal zu begutachten, weil das ist, wie gesagt, eine Actionrolle, es hat dann im Plot tatsächlich auch ein, zwei Anlehnungen an einen bestimmten James-Bond-Film. Hat mir gut gefallen. Also den kann man sich für 99 Cent momentan leihen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wenn das hier erscheint. Aber ich meine, 99 Cent, ein bisschen Geballer. Und ja, also der hat Gott sei Dank nicht das Problem, was viele andere moderne Actionfilme haben, die so ein bisschen niedrigeres Budget haben, dass sie halt irgendwie ellenlange Dialoge machen, um nicht die teure Action bezahlen zu müssen. Und dann haben sie Danny Trejo auf dem Cover, dabei kommt er nur eine Minute vor. Und es sind halt endlose Dialoge zwischen irgendwelchen russischen Gangsterbossen. Das hatten wir ja schon bei den Annie Nicole Smith Filmen, beziehungsweise Joey Travolta Filmen. Das hältst du nicht aus. Und das ist eigentlich völlig in Ordnung in dem Belang. Und eine Sache habe ich noch gesehen, die fand ich richtig gut. Ich bin ja so ein heimlicher Blumhouse-Fan. Das ist ja so eine Produktionsfirma. Die machen so Horrorfilme, zum Beispiel die Happy Death Day, Happy Death Day to You, die ich auch beide spitze fand. Den neuen Fantasy Island, der leider so mittelmäßig ist. Aber wenn die was machen, dann muss ich eigentlich immer reingucken. Irgendwie, die treffen bei mir einen Sweet Spot und ich weiß nicht, was es ist. Und ja, den Sweet Spot weiß ich, wer es, was es ist. Es war nämlich ein Menschenjagdfilm. Der heißt The Hunt. Und der hat dem Genre tatsächlich etwas Neues zu bieten. Und zwar, ich kann es jetzt erzählen, weil es hat auch in den USA so einen kleinen Skandal um den Film gegeben. In dem Film jagen liberale Rechtskonservative. Also es kriegen eigentlich alle was ab, ne?
Ja, aber
es gibt so eine Szene, da die Heldin hat da so, zeigt mit der Pistole auf eine dieser Jägerinnen so, meinst du, du hast jetzt Mitleid verdient, weil du eine Frau bist? Und die so, ist natürlich totale Feministin, so, nein! Und dann bam, wird sie natürlich erschossen. Also die werden dann auch so ein bisschen Opfer ihrer eigenen Methoden. Ich fand den richtig gut. Nicht nur, weil er was Neues beibringt. Hilary Swank spielt die Bösewichtin und sie macht das richtig gut. Ich hätte ehrlich gesagt...
Aber wenn man auf Seiten der Liberalen ist?
Ja.
Ja, denn, ne, ja, also kann man den Film so oder so drehen, je nachdem, was für eine Weltanschauung du hast?
Nee, eigentlich kriegen es alle ab.
Okay.
Würde ich sagen.
Ja, aber netter Twist. Normalerweise sind es ja immer die rechten, waffenschwingenden Verrückten, die da irgendwie die Menschen dann durch den Dschungel jagen.
Sowas zum Beispiel, ja. Ziemlich brutaler Film auch. Hat mir eigentlich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Guckt den mal ruhig, wenn ihr Bock auf Menschenjagd habt. Menschenjagd im Film.
Wohlgemerkt. Ja, müssen wir eigentlich auch nochmal eine Folge drüber machen. Schreiben wir mit auf die Liste.
Ach ja, die Liste. Weißt du, wie lang die ist?
Ihr müsst uns noch
auf jeden Fall noch 5 Jahre
ertragen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also 5 Jahre Minimum noch, bis wir dann irgendwann mal in Ruhestand gehen. Aber feiern wir erstmal die letzten 5 Jahre mit einer Wahnsinnsfete. Hier nochmal die Daten am 31. Juli 2021 um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Zoom einfinden. Dort den Code 963-7208-5239 und das Kennwort Tüte eingeben. Kleines T-U-E-T-E.
Ja, wir können die Meeting-ID ja eigentlich auch in die Folgenbeschreibung packen, oder?
Ja, klar.
Also, ja, machen wir das. Ja, und wie gesagt, ihr könnt uns noch Geburtstagswünsche schicken. Als MP3, Wave, was auch immer. Keine Ahnung, wenn ihr uns eine Karte schicken wollt, geht das auch, meinetwegen.
Hauptsache originell, ja.
Hauptsache originell. Zum Beispiel an mdavs-podcast@hotmail.com oder über unsere Website mdavs.de, da findet ihr auch diverse Kontaktdaten. Wir sind ja in so sozialen Netzwerken, wir sind überall. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann am 31.07. einen unserer Lieblingsfilme mit uns erleben wollt. Hm. Er hat sich gewaschen, finde ich.
Ja, seltene Chance, diesen Film zu sehen und bringt gute Laune mit.
Auf
jeden Fall
auf Deutsch. Ja. Auf Deutsch gibt es, wir haben das alte Video digitalisiert. Ja. Und ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit außer dieses Video.
Genau, ihr werdet feinste VHS-Qualität auf eurem Bildschirm sehen. Ja, aber ich freue mich, euch alle da draußen zu sehen. Das wird ein schöner Abend. Wenn nicht, trinken wir uns den einfach schön.
Ja, die Option gibt's immer.
Gut, bis dahin wünsche ich euch was. Gut machen.
Jo, cheerio. Hast du noch was Feines?
Ja, du hast es schon angekündigt. Wir kommen eigentlich zu unserem Hauptthema diese Woche, ne? Und da möchte ich aber auch gleich eine Inhaltswarnung aussprechen.
Ja.
Das Ganze geht als, auch im Internet wird es als Reality-TV beschrieben. Jeder, der einigermaßen die Sahnetorte zwischen seinen Ohren gerade gerückt hat, sieht, dass es Scripted Reality ist. Und dass da absolut nichts belegt ist, dass es einfach nur, ich habe da immer so vor Augen irgendwie ein paar Jungs, die im Wald laufen und dann da im Wald spielen und mit ihrer Fantasie und oh, da kommt jetzt das Monster, wir müssen schnell weglaufen. So läuft das quasi ab. Also du siehst nichts von dem, was wir gleich beschreiben werden. So, wenn mir irgendeiner von euch da draußen jetzt ankommt und mir erzählen will, ja, Das gibt's doch in Wirklichkeit, das habe ich im Fernsehen gesehen. Mir platzt die Hutschnur. Das werde ich hier vor laufendem Mikro machen und das werde ich diesmal nicht rausschneiden. Ich hatte letztens eine Begegnung, da wollte mir einer ohne einen Funken Ironie erzählen, dass es Nazis auf dem Mond gibt, weil er das im Fernsehen gesehen hat. Ich raste aus!
Ja,
ungelogen.
Raste ruhig aus. Ja, ist völlig in Ordnung.
Also, wie gesagt...
Gott, ist die Überwachungskamera oder wer hat das gefilmt?
Wie gesagt, alles, was wir jetzt beschreiben werden, ich kann das mit dem nötigen Humor nehmen, ne, deswegen komme ich jetzt auch wieder runter, aber aufpassen da draußen.
Ja.
Dünnes Eis.
Also, wir sprechen jetzt über Mountain Monsters, a.k.a. die Monsterjäger. Und es gab so eine Zeit vor 10 Jahren oder so, da war, auf jeden Fall war D-Max erst so 2-3 Jahre alt oder sowas, ne? Hm. Und die haben ja generell viel Scheiß gebracht. Die haben auch mal Top Gear gezeigt, glaube ich, irgendwie so Auto, Ice Trucker,
Ja, alles, was an so den männlichen Anstrich irgendwie hatte. Ne?
Ja, das meiste davon ertrage ich nicht. Aber manchmal gibt es so Zeiten, das kann nur das lineare Fernsehen, da schalte ich in etwas ein und man versackt da so richtig schön. Das kommt einfach, ohne dass ich mich kümmern muss, läuft es so hintereinander weg. Und irgendwie sind wir beide mal in den Monsterjäger-Marathon gestolpert, der irgendwie so zwischen den Jahren oder sowas macht D-Max ja so Marathons. Und da lief das ungefähr einen Tag. Und wir sind da hängen geblieben und haben viel zu viel von der Scheiße gesehen. Aber auch aus Gründen, die wir ja gleich erklären. Es geht da um, Moment, wie viel sind's? 5 oder 6?
Warte mal, ich habe sie hier, das sind 6, wobei jetzt einer gestorben ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann hinterher auch drauf.
Genau. Also es geht um 6 Typen, die das sogenannte Ames-Team bilden. Kannst du uns noch mal sagen, wofür Ames steht?
Die Appalachian Investigators of Mysterious Sightings.
Ja, das sind also, ist ein sehr hochtrabender Name. Das sind also 6 mehr oder weniger fette, zahnlose Hinterwäldler, die so tun, als hätten sie Ahnung von der Bigfoot-Jagd. Die wollen also das große Mysterium, gibt es Bigfoot, gibt es übernatürliche Kreaturen, lösen, indem sie nachts durch den Wald laufen, viel zu laut rumschreien, sich auf die Schnauze legen.
Und oft auch weglaufen einfach dann, ne? Weil
und weglaufen.
Ihr habt jetzt mehrfach das Wort Laufen benutzt und dann muss ich direkt einschreiten. dass die ein bisschen mehr Körper haben, das ist eine Sache. Aber die halten sich ja für die größten Jäger unter der Sonne. Und keiner von denen kann irgendwie schneller als, weiß ich nicht, eine Schildkröte.
Dafür haben sie ja, glaube ich, in den ersten Staffeln ihre kleinen Golfautos, mit denen sie in den Wald reinfahren, ne?
Ja, das ist auch geil, ne? Ins Dickicht mit dem Golfauto.
Ja, sollen wir die Truppe erstmal vorstellen und sagen, wer unsere Lieblinge sind?
Ja, okay, ich stelle sie einmal alle vor und dann sagen wir, wer unsere Lieblinge sind. Also, der Anführer in Staffel 1 bis 5, danach musste er aus Gesundheitsgründen aussteigen. In Staffel 7 ist er leider schon verstorben, war John Trapper Tice, war der Teamleader von, ja, bis 2019. Dann gab es Jacob Buck Love, war, vorher hieß er der Rookie, da ist irgendwie Expert Caller steht hier. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist.
Ja, der kann Rufe nachmachen.
Ja, genau. Der okay. Hat doch auch diese Kojotenflöten und sowas, macht Kojotenlaute nach und so.
Ja, genau. Dann ist schon ein sehr heißer Anwärter auf den Favoriten. Joseph Huckleberry Lott ist für die Security zuständig. Dann Jeff Hadley ist Researcher.
Sieht aus wie der Weihnachtsmann, ja, muss man sagen.
Ja,
aber ja, der Weihnachtsmann in Jeanplatz.
Ja. Ja. Als ein Hillbilly-Wissenschaftler, ja. Dann Wiley McQuentin, der ist der Trap-Builder, der baut immer so Fallen. Das ist noch ganz wichtig, kommen wir wahrscheinlich gleich drauf. Und William Whitebill Neff ist der Expert-Tracker, also der kann Spuren lesen. So, bitteschön.
Ja, du hast die Arme schon nach oben gerissen. Wer ist dein Liebling?
Ja, offensichtlich Whitebill.
Ja.
Der einzige der Truppe, der ab und zu mal untertitelt werden muss, weil er unverständlich murmelt, schreit, sich selber furchtbar sexy findet. Zugegebenermaßen vielleicht, naja, ich glaube, er ist der zweithübscheste der Truppe, wenn man es so sehen will.
Ja, aber es ist so, als würdest du durch eine Geisterbahn gehen und sagen, welcher Ork ist hier der Fickbarste? Ja.
Und der ist, glaube ich, von denjenigen auch noch eine Spur noch mal überzeichneter als alle anderen. Ne? Und dann erzählen sie irgendwas über hypothetischen Sachen oder sowas. Und er kommt dann, dann haben sie immer so kurze Einblendungen, wie es im Reality-TV so üblich ist, wo dann so Leute dann einfach in so einen Raum gesetzt werden und dann einzeln interviewt werden und in die Kamera sprechen. Und dann erzählen die anderen irgendwas von hypothetisch und er geht dann ins Einzelinterview und sagt dann, ja, die erzählen die ganze Zeit irgendwas irgendwelchen Tieren. Da kann ich gar nicht verstehen, was die da sagen. Denn der Typ ist einfach geil.
Ich glaube, dem ist das auch komplett egal. Der hat nichts am Hut mit irgendwelchen, keine Ahnung, Sasquatch-irgendwas-Geschichten. Der hat einfach nur Bock, mit seinen Kumpels durch den Wald zu laufen. Und der hat auf jeden Fall den komplett richtigen moralischen Kompass. Alle anderen sind so ein bisschen fragwürdig manchmal. Und Wild Bill immer nur so, das ist mir jetzt egal, ich hole jetzt meinen Kumpel da raus.
Aber, pass auf, er hat eine Schwachstelle, das sind Bären. Es gibt eine, ich glaube in Staffel 6 oder 7 gibt es eine Folge, da geht es um einen Bären. Und da ist er dann heiß drauf, ne? Weil Bären sind sein Spezialgebiet.
Ja, stimmt.
Stimmt, der sammelt auch immer Bärenscheiße auf und so riecht da dran und sagt so, das ist ein so und so Bär, der wiegt so und so viel Kilo und so weiter. Ja, das ist so, der wirkt so ein bisschen wie so ein, der zurückgebliebene Bruder von Elmer Fudd, ne? Aber ich muss noch mal einen Hut in den Ring werfen für, ich weiß, ich kann auch ehrlich gesagt schwer begründen, warum das mein Liebling ist. Nichts gegen Wild Bill. Aber ich bin ein Huckleberry-Freund.
Ja, und ohne die Security, was würden sie da machen? Ne?
Genau. Erstmal, sein Job ist komplett nutzlos. Weil die haben ja alle dieselben Gewehre mit. Es ist nicht so, als wäre er irgendwie schwerer bewaffnet oder als würde irgendjemand in dieser Serie auch nur einmal schießen.
Zum
Glück. Sonst wären die doch alle schon tot, weil die sich gegenseitig...
Die sind alle bewaffnet bis an die Zähne mit irgendwelchen Sturmgewehren. Und wenn sie dann auf irgendwelche anderen Leute treffen, dann kommt es immer zu der Situation, dass da zwei Gruppen gegenüberstehen von Hillbillies, beide bis an die Zähne bewaffnet. Und dann schreien die sich immer so gegenseitig an, leg die Waffen nieder, leg die Waffen nieder. Und dann stolpert einer und dann, oh, er ist angeschossen. Nee, ist doch nicht angeschossen, er ist nur gestolpert. Leg die Waffen nieder. Und es ist so ein Schema F, ne? Statt dass sie die scheiß Waffen einfach zu Hause lassen. Was wollen die denn auch damit?
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.